Gibt Fragen, fangen wir mal damit an. Der ein oder andere ist schon am Basteln. Geht schon was? Fängt an zu humpeln.
Dieses Fakultätending läuft jetzt bei mir.
Oh, super.
Aber ich habe halt, also wie gesagt, ich habe Flex, setze mich nur beim Konkret und also habe mir jetzt dann nicht die Mühe gemacht, das überall mit reinzugehen, weil es wird, glaube ich, nochmal echt sehr langsam machen. Also es braucht halt fast eine Minute, oder es braucht eine Minute, wenn es
Ja. Darüber unterhalten wir uns die nächsten Wochen noch, wie man sowas beschleunigen kann. Ja, prima. Jo, okay. Du hast das dann wahrscheinlich gemacht nach der Methode Emulation, so wie ich das neulich mal vorgestellt habe. Andere Leute haben das auch schon mal getan. Jetzt nicht für Intel, sondern jetzt hier am Beispiel das Projekt Weiß. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Mal als kleine Demo, was man damit schon überhaupt mal machen kann. Also simulieren tun die Leute, ich weiß nicht, wer die Rechner kennt, meine Generation hat damit angefangen. Also mit dem PET habe ich in der Schule angefangen, das war so gerade 13. Jahrgang, da hatten wir den ersten Rechner an der Schule, das war so ein PET. C64, den hatte ich so als Schüler zu Hause. Naja, und die Nachfolgenden davon werden auch noch nachgemacht. Also im Prinzip erst im Wesentlichen dieser C128, Nachfolgermodell vom C64. Und noch so ein paar verwandte Dinger mit damit. Jo, wer es mal sich angucken will, weißteam.org. Kann man sich runterladen, ist GPL. Das Einzige, was nicht GPL ist, das sind die Images von den ROMs, die ursprünglich da eingebaut waren. Aber wenn man da mal guckt im Internet, dann findet man die. Kann man sich also auch irgendwo runterladen. Jo, und dann kann man so einen C64 nachmachen. Das sieht dann so aus, wie da oben auf dem Bildchen. Ja, das sieht ja so winzig aus. Macht nichts. Der Bildschirm war früher nicht größer. Das waren nur 320 mal 200 Pixel, glaube ich. Aus heutigen Zeiten ist das ja, naja, ne? Also selbst hier, das ist Originalgröße sozusagen in Pixeln. Das, was ich euch gezeigt habe, diese Emulationsmethode, die ist insofern schön, als macht man so, schreibt man entsprechend ein C-Programm. Und wenn du das jetzt so in C hingehackt hast, dann kannst du es im Prinzip laufen lassen auf einem Intel-Prozessor, auf einem Spark-Prozessor, auf einem, naja, vorausgesetzt, du hast es sauber geschrieben, dann sollte das C-Programm eigentlich überall laufen. Okay, ja. Aber das ließe sich noch fixen mit einer Handvoll Handgriffen. Soll, anders ausgedrückt, soll heißen, die Methode ist eigentlich extrem portabel. Also das kann man eigentlich überall laufen lassen. Ich kann jede echte Hardware auf jeder, nein, jede virtuelle Hardware auf jeder echten Hardware zum Laufen bringen. Gut, in diesem Falle, dieser Commodore 64, der lief damals mit 1 MHz Taktfrequenz. Heute haben wir so Größenordnung 2, 3, 4 GHz, also wir haben so naja, 2, 3, 4.000 Befehle Zeit, um sozusagen einen alten Befehl nachzumachen. Das sollte man hinkriegen. Ne? Jo, natürlich reicht es jetzt nicht nur die CPU nachzumachen, sondern in unserem Fall müssen wir natürlich auch noch nachmachen. Grafikchip, Soundchip, was es so alles noch dazu gibt. Haben die Leute hier mal gemacht und ich zeige es euch dann auch mal, wie sowas ausschaut. Wie heißt das jetzt? X64, glaube ich. Okay, Sound haben wir hier nicht, wir haben keine Lautsprecher dran. Jo, das ist mein kleines Fensterchen. Da ist dieser Bildschirm und jetzt kann ich hier so mein, damals war es halt ein Basic-Rechner, VI gleich 1, Turbo 10, Print I, Next, an Also das Übliche, so geht schon. Gut, das würde man auch einfacher hinkriegen, logisch. Ich kann aber jetzt zum Beispiel auch, machen wir es jetzt, ich kann noch eine Karte reinstecken. Da gibt es jetzt so, kann man sich aus dem Internet irgendwie runterladen, irgendwelche Spielprogramme, die es damals halt gab, die werden da jetzt, jo, und die laufen da auch. Und die laufen auch mit genau der Geschwindigkeit, wie sie vor, ja, wann hatte ich den Commodore 64 damals, Ende der Schulzeit, 1985, also Größenordnung jetzt 27 Jahre her, ne? Gleich geht's los, so eine kleine Demo, dann sieht man auch ein bisschen die Geschwindigkeit. Na? Jetzt. Na, das war halt das, gut, mehr konnte der Commodore 64 nicht, das war so eine, ja, simple Pixelgrafik, aber immerhin schon mit Scrolling und mit, ja, und alles funktioniert. Also da kann man, wenn man mal hergeht und versucht, verschiedene alte Programme zum Laufen zu kriegen, also ich habe keins gefunden, was nicht funktioniert. Die funktionieren alle einwandfrei. Jo, und die machen es nach genau der Methode, die ich euch bisher erzählt habe. Soll heißen, ja, man hole sich den nächsten Befehl und wenn wir den nächsten Befehl haben, füllen wir ihn aus. Wenn wir ihn ausgeführt haben, denken wir nochmal drüber nach, holen uns den nächsten Befehl und so weiter. Jo, prinzipiell könnt ihr jetzt wieder gehen, ihr wisst, wie virtuelle Maschinen funktionieren. Aber wie du schon sagst, naja, das mit der Performance, das ist noch nicht so ganz. Ne? Also in diesem Fall kein Thema. Aber wenn wir dann mit einem Intel-Prozessor einen Intel-Prozessor nachmachen wollen und darauf dann auch Windows oder Linux laufen lassen wollen, dann braucht man es mit der Methode nicht versuchen. Also da ist, ja, grob geschätzter Faktor 100, 200, 500 langsamer als das Original. Und das ist einfach, kann man nicht mehr arbeiten. Ne? Jo, jetzt dröseln wir mal die Einzelteile auseinander und schauen mal, wie kriegen wir die Simulation jetzt noch verbessert. Das Erste, was ich mit euch machen möchte, in dem Beispiel hatten wir jetzt einen, ja, Mini-PC mit genau einer CPU, genau einem Speichermodul, genau einer I/O-Karte, genau einem ROM-Modul. Hätten wir da jetzt schon mehrere RAM-Module, mehrere I/O-Module reinstecken wollen, dann wäre das schon schwierig geworden. Das hätte so schon gar nicht funktioniert. Das Zweite, wir hatten alles schön angekabelt an einem Bus. Ein echter PC sieht so aus. Also das ist jetzt der Schaltplan von unserem V-Machine-Projekt, von unserem Motherboard. Und der Schaltplan ist nicht nur so gemalt, so sieht ganz neckisch aus, sondern aus dem Schaltplan generieren wir letztendlich Code für V-Maschinen. So, was ist da drauf? Da sind zum Beispiel drauf zwei CPUs, da ist die North Bridge drauf. An der North Bridge, an dem grünen hier, das ist der Bus, hängen PCI-Geräte dran an dem Bus. Da hängt ein, sieht man hier kaum, ein kleiner SCSI-Controller. Was haben wir hier? An der North Bridge, also in dem Beispiel hier, hängt noch so eine AGP-Grafikkarte dran. Es hängt noch dran eine South Bridge und an der South Bridge hängt dran, also hier, man sieht es kaum, weiß gar nicht, was das genau ist, also zwei Pinne gehen zu den I/O, zu den IDE-Geräten, zwei Pinne gehen zum, genau, passt schon. An der South Bridge dran hängt noch der Keyboard-Controller, an dem Keyboard-Controller hängen unsere PS2-Geräte. Es hängt auch noch über die South Bridge ein ISA-Bus dran. gut, kann man ja sagen, ein bisschen veraltet. Naja, so veraltet ist er nicht. Auch in einem echten, modernen, neuesten PC sind wir noch Isabus-Komponenten drin. Hab ja neulich schon gesagt, selbst wenn ihr keine Floppy mehr habt, einen Floppy-Controller habt ihr noch. Ja. An dem Isabus dran hängt nämlich beispielsweise so ein Super-IO-Chip mit Floppy, serieller Schnittstelle, Parallel, also zweite Serielle, genau, vier Stück hängen dran. Es hängen noch dran, in unserem Fall, drei ISA-Slots, wo natürlich entsprechende Karten drin stecken können. Und es hängt noch so in diesem Falle ein IO-EPIC dran, der, ja, was heißt das? IO-Interrupts entgegennimmt und an die CPUs entsprechend sozusagen broadcastet und verwaltet, wer kriegt denn jetzt die Interrupts. Ja, gut, das Motherboard an sich ist ein bisschen veraltet. Das ist vielleicht 5, 10 Jahre alt, Größenordnung. Könnt ihr euch vorstellen, neuere sind nicht einfacher geworden. Ne? Da kommen jetzt noch Sachen dazu. Also, jetzt gibt es, also manchmal gibt es ja noch PCI-Geräte, aber dazugekommen sind halt jetzt noch die PCI-Express-Geschichten. Also, weniger geworden ist definitiv nicht, eher komplizierter. So, wenn ihr jetzt das nachmachen wollt, kann man jetzt natürlich getrennter Meinung sein, will man das überhaupt nachmachen oder kann man nicht vielleicht was Einfacheres nachmachen? Ja, kommt immer drauf an, wie genau man es braucht. Aber im Allgemeinen will die Software schon sehen, dass es getrennte Speichermodule sind. Wenn ihr das nicht so macht, dann laufen die Speichertestprogramme nicht. Die wollen die North Bridge abfragen und North Bridge sagt doch mal, was sind dann bei dir dran an Speicherbausteinen? Und erst wenn sie die genannt gekriegt haben, dann versuchen sie die Dinger zu testen. Wenn ihr keine North Bridge habt, kein Speichertestprogramm. Insofern, also man muss schon mehr oder weniger alles irgendwie nachmachen. Jo, also wir haben mehrere Busse. Gegebenenfalls haben wir natürlich mit modernen Rechnern mehrere CPUs. Mehrere RAM-Module meistens und definitiv das I/O-Geräte en masse, also IDE-Platten, Grafikkarten, Netzwerkkarten und so weiter. Und das sind nicht notwendigerweise alles unterschiedliche I/O-Geräte, sondern es sind auch mehrere I/O-Geräte mehrfach vorhanden. Also beispielsweise der PIC, der, was heißt das, Programmable Interrupt Controller, der bei Intel-PCs mit drin ist, den gibt es immer definitiv zweimal. Im PC gab es einen und ab AT gab es zwei für die 16 bzw. 15 Interrupt-Möglichkeiten. Ja, was man natürlich zusätzlich noch gerne hätte, einmal, ja, an sich reicht einem vielleicht schon erstmal eine Art Standard-PC. Aber den Standard-PC, den will ich möglicherweise natürlich noch konfigurieren. Ich will nicht immer den super-duper Riesen-PC nachmachen. Also mindestens mal, das sind so die Standard-Config-Optionen, die es überall eigentlich gibt. Beispielsweise die Größe des Speichers möchte ich einstellen können. Was konfiguriert man sonst noch ganz gerne? Wer hat mal mit QEMU und KVM und so rumgemacht? Netzwerk ist eine Geschichte, möchte ich oder möchte ich nicht. Wenn ich mit Viren rummache, dann möchte ich vielleicht gar nicht unbedingt Netzwerk haben. Ne? Oder umgekehrt, wenn ich mir Viren anlocken will, dann brauche ich Netzwerk. Was haben wir noch? Festplatten, standardmäßig ist eine eingebaut, in Anführungsstrichen. Da muss ich dann allerdings angeben, ja, ich möchte irgendwo meine Daten herkriegen. Die Daten stammen von der echten Platte, normalerweise aus einer Datei, also gebe ich immer eine Datei an als virtuelle Festplatte. Auch das muss ich irgendwie konfigurieren können. Und auch da natürlich wieder große Platte, kleine Platte, eine Platte, zwei Platten, je nachdem, was man halt so gerade braucht. Jo. Ihr habt gerade das Schaltbildchen gesehen, das sind reichlich Kabel, reichlich Komponenten. Was machen wir damit? Das eine ist, ich möchte sie wiederverwenden können. All die Komponenten, die ich mir da definiere, möchte ich wiederverwenden können. Wiederverwenden heißt schon mal, Sie dürfen beispielsweise keine globalen Variablen benutzen. Eine globale Variable namens EAX, wo ich dann den Wert von EAX reinschreibe, wird nicht funktionieren in dem Moment, wo ich zwei CPUs haben will. Jo, dementsprechend muss jetzt für jede Komponente eigentlich der Zustandsspeicher, egal ob das jetzt Speicher ist oder ich habe auch Zustandsspeicher für meine CPU-Register und so, den Zustandsspeicher, den muss ich mir für jede Komponente, die ich instanziere, immer neu holen. Ja, wer das jetzt so ein bisschen so Assoziativgedächtnis in Erinnerung ruft, der weiß, das sind so Sachen, objektorientierte Programmierung, das ist im Prinzip so ein New. Ich generiere mir neu ein Objekt vom Typ CPU. Ich generiere mir neu ein Objekt vom Typ RAM mit 640 Kilobyte. Ich definiere mir neu ein und so weiter. Jo, das machen wir aber nicht nur für die eigentlichen Komponenten, also die eigentlichen Bausteine, sondern auch unsere Busse werden Komponenten oder Objekte. Werden wir gleich noch sehen, wie das funktioniert. Jo, dann habe ich erzählt. So, jetzt haben wir eine Reihe von Bussen, eine Reihe von Komponenten. Jetzt haben wir aber das Problem, jetzt weiß keiner mehr, wer eigentlich mit wem redet. Die CPU, wenn sie jetzt eine Load-Operation durchführen will, ja, was muss sie jetzt eigentlich tun? Sie muss jetzt praktisch ihren Bus fragen, an dem sie angeschlossen ist, weiß sie aber per se erst einmal nicht. Dann muss der Bus, ja, das, was an dem Bus angeschlossen ist, fragen, bist du zuständig oder du oder du oder du? Und so sollen dann die Aufrufe weitergeleitet werden. Jo, weil jetzt aber eigentlich am Anfang erstmal die Komponente gar nicht weiß, wo sie angeschlossen ist, weil wenn wir zwei Komponenten vom gleichen Typ haben, müssen wir sie natürlich unterschiedlich anschließen, sonst macht es keinen Sinn. Wenn ich Speicher zweimal definiere und schließe den exakt gleich an, dann funktioniert das nicht. Den müssen wir zweimal unterschiedlich anschließen, an zwei verschiedene Busse zum Beispiel. Jo, und dann, und das ist so die Idee, dann müssen sich alle Geräte, alle CPUs, Speicher und was weiß ich, müssen sich erst einmal, bevor sie funktionieren können, sozusagen bei ihrem Bus anmelden. CPU, sagen wir mal, ist erstmal eine Ausnahme, aber alle I/O-Geräte, alle RAM-Bausteine, alle ROM-Bausteine und so müssen sich bei ihrem Bus anmelden, damit der Bus dann weiß, ah, du gehörst zu mir, du gehörst zu mir, du gehörst zu mir. Wenn die CPU was fragt, dann weiß ich, wen ich alles fragen muss. Jo, und die Idee ist dann, die CPU ruft dann irgendwie eine Busfunktion auf von dem Bus, an dem sie angeschlossen ist. Sie hat keine Ahnung davon, was am Bus angeschlossen ist, aber sie sagt dem Bus, ich mache jetzt aber mal ein INB. Und der Bus weiß jetzt, aha, es haben sich bei mir fünf Geräte vorhin angemeldet, also klappere ich der Reihe nach diese fünf Geräte ab und rufe von allen fünf Geräten die jeweils registrierten Callback-Funktionen auf. Also von der seriellen Schnittstelle rufe ich mal ein INB auf und frage, hast du was für mich? Wie von einem Plattencontroller, INB, naja, und einmal alles abklappern. Jo, und damit jetzt aber das aufgerufene Objekt, dieses I/O-Gerät, wieder seinen Zustand wieder kennt, muss jetzt der Bus dem Gerät sozusagen jetzt seinen Zustand wiedergeben. Damit das Gerät, ja, damit die Funktionen, die da aufgerufen werden, irgendein Serial In zum Beispiel. Serial In ist jetzt nur die Funktion, die von der seriellen Schnittstelle ausgeführt werden soll. Aber wenn wir jetzt mehrere verschiedene serielle Schnittstellen haben, dann machen wir das natürlich für die verschiedenen Zustände von den einzelnen seriellen Schnittstellen. Jo, und dann, gut, der Bus weiß jetzt überhaupt nicht, wer jetzt gemeint ist. Die CPU an sich auch nicht. Die CPU macht bloß ein INB mit entsprechender Portadresse. Der Bus kriegt gesagt, von Port 13 soll gelesen werden. der weiß eigentlich auch nicht, wer jetzt wirklich gemeint ist. Also alle Geräte abklappern. Und irgendeiner sollte sich dann erbarmen und einen Wert zurückliefern. Oder umgekehrt, beim Out-B entsprechend, das sollte eigentlich allen egal sein, nur einer, der sich jetzt für den Port angesprochen fühlt, der übernimmt jetzt den Wert. Jo, das könnte dann so aussehen für einen Bus. Also ich brauche jetzt, der Bus ist ein Objekt, der Bus hat dementsprechend eine bestimmte Struktur und einen bestimmten Zustand. Ja, jetzt nicht Zustand im Sinne, dass er sich irgendwas merkt, was die CPU früher mal gemacht hat, sondern Zustand in dem Sinne, der Bus muss sich merken, wer alles bei sich angeschlossen ist. Ja, und da gibt es dann, sagen wir mal, N verschiedene Geräte, die sich anmelden können. Alle melden sich an mit einem Pointer auf ihren internen Zustand und mit einem Sammelsurium von Funktionen, die aufgerufen werden sollen, wenn dann ein In-B kommt, wenn dann ein Out-B kommt, wenn ein Load, wenn ein Store und so kommt. Ja, und einfach mitzählen, wie viele Leute haben sich dann angemeldet. Dieses Function-Ding hier ist jetzt ein Pointer auf eine Struktur und in der Struktur eingetragen sind jetzt, ich weiß nicht, wer kennt alles diese Schreibweisen? Alles C-Hacker hier, perfekt, brauche ich das nicht mühsam erklären. Also da stehen immer Pointer drin auf die entsprechenden Funktionen, auf die Load-Funktionen in B und so weiter. Jo, wenn sich jemand anmeldet, kein Problem. Da muss er natürlich sagen, wo er sich anmelden will. Er muss seinen Zustand übergeben und dieses Sammelsurium von Funktionen. Ja, und der Bus macht nichts anderes, als das bei sich zu vermerken und sich zu merken, ja, wir haben halt einen mehr. Ja. Ich kann natürlich noch eine Abfrage reinmachen, dass das N-Members nicht so groß wird und so, aber ja, vom Prinzip her geht es einfach so. Jo, wenn jetzt die CPU vom Bus ausgeführt haben will, eine Out-Funktion, dann ruft sie halt ihren Bus auf und sagt, ich möchte auf den Port den Wert schreiben. Und was macht der Bus? Der iteriert jetzt durch über alle, die sich angemeldet haben. Und von allen, die sich angemeldet haben, wird diese Out-Funktion aufgerufen mit dem aktuellen oder letzten Zustand von dem Objekt. Ja, und übergeben werden die zwei Parameter. Also ich möchte schreiben in Port 13 den Wert 25. Und das mache ich jetzt für alle angeschlossenen Geräte. Ja. Du kannst das auch, wenn du es in Java modellierst oder so, oder C++, egal, kann man das vereinfachen, definitiv. Unter der Haube passiert genau das. Ja. Wie du das jetzt hinschreibst, ist jetzt ein bisschen Geschmackssache, schlicht und ergreifend. In C hat man ein bisschen mehr Einfluss drauf, da kann man es selber verbessern, wenn man will. In C++ hat man den Vorteil, das schreibt sich einfach ein bisschen flüssiger. Das ist die Frage, was einem lieber ist. Jo, bei in, in-B, in-W, in-L und wie sie alle heißen, sieht es im Prinzip so ähnlich aus. Ein kleines Problem tritt da auf, wenn ich die ganzen in-Funktionen aufrufe, in, dann müssen die an sich ja alle, also wenn es Funktionen sind, dann muss jede Funktion was zurückliefern. Und jetzt liefern mir 5 Geräte, 5 Zahlen. Jetzt ist die Frage, welche von diesen 5 Zahlen nehme ich denn jetzt? Kann man sagen, naja, alle liefern sie eine 0 zurück, wenn sie nicht gemeint sind. Und einer liefert was anderes, wenn er dann sich angesprochen fühlt. Wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, wir machen da gar keine Funktion drauf, sondern eine Prozedur und übergeben der Prozedur einen Pointer. Und nur wenn das Ding sich angesprochen fühlt, schreibt den Pointer benutzend in die entsprechende Speicherzelle was rein. Das haben wir hier mal so gemacht. Im Prinzip egal. Jetzt kann es aber natürlich immer mal sein, dass es Portadressen gibt, für die sich keiner zuständig fühlt. Also normalerweise ist der Speicherbereich von dem PC nicht voll ausgereizt. Da kann man in vielen Fällen ja noch Speichermodule reinstopfen. Und auch der I/O-Bereich ist im Allgemeinen nicht dicht besetzt. Da gibt es I/O-Ports, da lauscht einfach keiner drauf. Jo, dementsprechend ist hier vorne einmal ja, ich initialisiere es mit zum Beispiel 0. Und jetzt frage ich Sie alle, hast du was Besseres für mich? Fühlst du dich angesprochen? Wenn ja, dann sag mal. Ja, das habe ich natürlich mal hingeschrieben. Da kann man natürlich 0,0 hinschreiben. Ich könnte aber auch FF hinschreiben. Was ist denn jetzt besser? Ja.
In dem Fall würde ich jetzt schon FF nehmen oder halt irgendeine andere Magic Value, an der man dann bei Debuggen erkennt, dass es wohl nicht vom Gerät kommt, sondern halt von einer leeren Speicheradresse. Aber gut. Also ich meine, im Prinzip ist es egal.
Im Prinzip müsste das doch von der Hardware vorgegeben sein, oder? Was da
Ja.
zurückkommen muss. Dann muss man das halt, wie man die nach emulieren will, auch halt so machen.
Die Frage ist, was kommt denn da zurück?
Gute Frage. Aber es wird ja irgendwie hoffentlich zumindest das jetzt angehen.
Was kommt denn da zurück? Ja, das kommt darauf an, wie die Hardware gebaut ist. Also normalerweise sind die Busse terminiert. Da sind Abschlusswiderstände an den Bussen. Also wenn ihr irgendwie was habt, der Art, was weiß ich, euer Bus. Und habt hier Geräte, die sind jetzt an diesen Leitungen angeschlossen. Ne, was weiß ich, Steuerleitung, Adressleitung, Datenleitung und so weiter. Dann habt ihr diesen Bus oh, schon relativ lang. Das sind schon Kabel bzw. Leiterbahnen auf dem Motherboard. Oh, 10, 20, 30 Zentimeter. Bei entsprechend hohen Frequenzen gibt es da schon Reflexionen drauf. Damit die abgeleitet werden, sind normalerweise am Ende Widerstände. Beiden Enden entsprechend. Jetzt kann man die Überschwinger nach Masse ableiten oder nach 5 Volt. Also ich kann es so hinschreiben, ich kann es aber auch im Prinzip so hinmalen. Jetzt ein nach oben, ein nach unten geht nicht. Das gibt einen Kurzschluss. Aber also ich kann es nach plus 5 Volt oder plus 3,3 oder was auch immer das dann ist, ableiten oder nach 0 Volt ableiten. Naja, und je nachdem, wie die angeschlossen sind, gibt das hier halt ein 0,0 oder ein FF oder. Ne? Also der Einwand war jetzt gut. Man sollte mal gucken, wenn man es richtig emulieren will. Eins von beiden wird richtig sein. Andere Frage, ist das nicht eigentlich völlig wurscht? Wer liest denn jetzt von Speicherzellen, die gar nicht definiert sind? Bestes Beispiel, genau. Da geht man halt so durch, ich schreibe in alle Speicherzellen eine 1 rein oder so und versuche rauszulesen, bis wohin ich eine 1 lese. Es gibt auch Speicherprogramme, die schreiben FF rein und lesen dann, also schreiben FF von 0 bis 4G und lesen dann wieder raus von 0 bis 4G und brechen da ab, wo sie kein FF mehr finden. Wenn wir natürlich jetzt hier ein FF zurückliefern, ist doof, dann brechen sie gar nicht ab, sind der Meinung, sie haben 4G-Speicher. Die würden an der Stelle genauso schief laufen. Nur, man muss es halt entsprechend machen. Ja, wenn Sie auf 0,0 testen, Solange 0-0 drin steht, laufe ich. Das kann auf der anderen Seite dann wieder in die Hose gehen. Jo, also Speichertestprogramme sind so typische Kandidaten, die auch mal auf Speicherzellen rumkrabbeln, wo man sagt, ja, da hast du eigentlich gar nichts verloren. Aber also die NOS Bridge muss das BIOS erstmal überhaupt programmieren, damit man vernünftig auf den Speicher zugreifen kann. Und dafür muss man einfach mal gucken, bis wohin überhaupt Speicher ist. Sonst kann ich die NOS Bridge nicht richtig programmieren. Also das muss funktionieren, sonst bricht das BIOS schon ab. Anderes Beispiel, wo man auf Speicherzellen rumfummelt, die man eigentlich nicht sollte. Ja, soll vorkommen. Nur gerade so, wir hatten das Beispiel am Anfang mal, wofür setze ich überhaupt virtuelle Maschinen ein? Zum Entwickeln von Betriebssystemen. Ne? Kann das durchaus mal sein, wenn man das Ding entwickelt, dass man da vielleicht irgendwie was falsch macht, dann kriegt man falsche Werte. Jo, ein letztes Beispiel und auch eins von den häufigeren. Wenn ein beispielsweise Linux bootet, dann sucht er sich seine ganzen Geräte zusammen. Habe ich denn eine NE2000 Netzwerkkarte? Weiß ich nicht, mal gucken. Dann schreibt man auf bestimmte Speicherzellen und liest mal davon und schreibt noch ein bisschen was anderes und liest noch wieder was. Und wenn man da was reinschreiben kann und bestimmte Werte zurückkommen, dann könnte das vielleicht eine NE2000 sein. Wenn da was anderes kommt, nee, war wohl doch nicht, vergessen wir es, probieren wir es an einer anderen wieder. Ne, also das kann schon vorkommen, nicht vergessen, also man muss erstmal hier initialisieren und dann ja, schaut man mal, ob irgendein Gerät da was Besseres einträgt. Jo, wenn wir unser System dann aufbauen wollen, dann brauchen wir jetzt halt die ganzen entsprechenden New-Aufrufe. Oder wenn man das bei entsprechend C++-mäßig hinschreibt, dann kann man halt irgendwie da Objekte sozusagen neu generieren. Ja, die Busse, die ich einfach neu generiere, da brauche ich keine Parameter übergeben. Es gibt dann einfach einen ISA-Bus, einen PCI-Bus, einen was weiß ich, wie sie alle heißen und fertig. Und ich kriege zurück Pointer auf die neu realisierten Speicherbereiche, Objekte. Und den Bus jetzt wiederum, den übergebe ich allen Komponenten, die ich an diesen Bus anschließen will. Dann können die sich nachträglich an diesen Bus connecten und sagen, ja, mich gibt es auch. Wenn die CPU was will, dann musst du mich auch mal fragen. Eventuell noch hier, was weiß ich, bei RAM-Bausteinen, ich kann sagen, Adresse, das soll sich angesprochen fühlen für den Adressbereich 0 bis 4000 Hex. ROM soll sichtbar sein an Adresse 4000. Serielle Schnittstelle hat Port 0 folgende. Plattencontroller Port 4 folgende. Irgendwas in der Art. Jo, was haben wir damit gewonnen? Wir haben damit gewonnen, wir können im Prinzip beispielsweise auch mehrere Serielle einbauen. Müssen halt bloß hier hinten einen anderen Parameter übergeben, dass das Ding sich für einen anderen Adressbereich zuständig fühlt. Wir können mehr ROM-Bausteine, RAM-Bausteine, im Prinzip auch mehrere CPUs dann einbauen. Jo, Simulation. Letztes Mal hatten wir auch so eine Step-Funktion. Die haben wir im Prinzip immer noch. Nur, dass wir jetzt halt beim CPU-Step entsprechend noch hier irgendwie so einen Parameter übergeben müssen, ja, hier, ne, welche CPU, welcher Zustand in den nächsten überführt werden soll. Jo, dann ein Beispiel, wie müsste ich jetzt zum Beispiel eine serielle Schnittstelle modellieren? Also, ich habe jetzt eine Struktur. Früher hatte ich mir eigentlich nur gemerkt, diese zwei Werte, was weiß ich, die zuletzt gedrückte Taste und ob es überhaupt schon mal eine Taste gedrückt war. Das war alles, was wir jetzt noch zusätzlich brauchen. Wir brauchen einmal den Bus noch als Info, damit wir uns da connecten können. Und warum noch? Normalerweise gehen die Aufrufe ja alle von der CPU zum Gerät. Eine Ausnahme gibt es. Interrupt, genau. Also wenn ich jetzt von der seriellen Schnittstelle einen Interrupt in der CPU auslösen will, dann brauche ich wieder dieses Bus-Ding, diesen Pointer auf den Bus, damit ich dem Bus sagen kann, du, ich habe hier einen Interrupt, schick mal weiter. Jo, und das Dritte, was wir noch brauchen, wir brauchen jetzt noch irgendwie so eine Konfigurationsgeschichte. Wir müssen noch konfigurieren, wo, in welchem Port, Adressbereich sich diese serielle Schnittstelle angesprochen fühlen soll. Ja, und dann wird es eben so aussehen. Also die serielle Schnittstelle wird aufgerufen mit drei Parametern. Früher waren es nur zwei. Früher waren es nur Port und dieser, früher war es eigentlich nur Port und dieser Wert war jetzt ein Return-Wert. Jetzt wird es hier über Pointer so eine Speicherzelle übergeben, wo er was reinschreiben soll. Aber er kriegt jetzt eben diese Struktur mit seinem internen Zustand, dem Pointer auf den Bus und den Konfigurationsoptionen. Konfigurationsoptionen, die braucht man hier an erster Stelle. Wenn nämlich der Port, wenn der Port außerhalb dieses konfigurierten Portbereichs liegt, dann Return und passiert überhaupt nichts. Ansonsten im Prinzip das, was wir vorher auch gehabt haben. Also je nachdem, welcher Port jetzt gerade angesprochen war, lesen wir halt hier available aus oder wir, hier oben lesen den Key aus oder lesen aus, ob überhaupt ein Key vorhanden ist. Umgekehrt beim Ausgabe-Ding genauso. Erstmal den Port angucken und wenn das nicht der Ausgabeport ist, dann Endstation. Passiert gar nichts. Jo, soweit denke ich mal relativ klar. Step-Funktion, okay. Alles gleich, nur dass ich jetzt beispielsweise hier beim Interrupt jetzt nicht die CPU-Interrupt-Funktion direkt aufrufe, weil ich weiß gar nicht, wo mein Kabel eigentlich hingeht, wo ich als Schnittstelle angeschlossen bin. Also sage ich nur dem Bus, hier habe ich einen Interrupt, mach mal. Und da muss ich natürlich dann wiederum den Bus als Parameter übergeben, weil da bin ich halt dran gekabelt, damit es an die richtige Stelle weitergeht. Jo. Wenn ich so ein Ding neu instanziere, haben wir vorhin gesehen, kriegen wir Bus übergeben und Config-Option übergeben. Wir holen uns einfach ein bisschen Speicher. Wir merken uns die zwei übergebenen Werte. Ja, initialisieren den Zustand, melden uns beim Bus an, dass der uns nachträglich dann wieder aufruft. Ja, und beim Anmelden am Bus einmal übergeben wir diesen Speicherbereich, wenn der Bus uns wieder aufruft, dass er uns unseren Zustand wiedergeben kann. Und wir übergeben einen Pointer auf die ganzen Funktionen. Die Funktionen, das waren die zwei, serielle in, serielle out. Ja, die sind hier in einer statischen, konstanten Struktur und die Pointer darauf übergebe ich halt dem Bus. Dann kann der Bus aus dieser Struktur die entsprechende Funktion raussuchen und die dann aufrufen, wenn die CPU irgendwas will. Jo, damit haben wir alles soweit erschlagen. Wir können im Prinzip beliebige Strukturen aufbauen. Kein Problem. Ne? Je nachdem, wo wir alle, wie viele Busse wir uns erzeugen und welche Busse wir den Komponenten übergeben, wo sie sich dran kabeln sollen. Beliebige Strukturen. Aber, also erstmal, ja gut, damit haben wir im Prinzip das, was zum Beispiel VHDL auch kann. VHDL kennt ihr auch alle, ne? Irgendwie so mal beim Jürgen Teich irgendwie mal so andeutungsweise was gemacht. Ich weiß nicht, wie weit das wirklich geht. Also von der Idee her, VHDL kann ich beschreiben Schaltpläne. Und genau das haben wir hier eigentlich. Ich kann sagen, ich habe Komponenten und ich habe Busse und ich kann sagen, wie die Komponenten mit den Bussen verkabelt sind. Was anderes machen wir mit VHDL eigentlich auch nicht. Jo, und wenn man sich jetzt anguckt, wenn die CPU irgendwelche Aufrufe an die CPU schickt, irgendein In-B, Out-B, Load-Store, dann sind diese Funktionsaufrufe eigentlich sozusagen die Buszyklen, die sonst auf den Bussen, auf den echten laufen. Ja, auf den echten Bussen laufen ja auch irgendwelche In-B, Out-B-Zyklen. Also auf dem Bus nennt man es dann normalerweise I.O. Read, die Intel CPU nennt es dann In-B, auch im Prinzip das Gleiche. Jo. Bisher hatten wir so Geschichten, die CPU ruft ein Load auf, irgendjemand, zum Beispiel der Bus, guckt nach, welcher Adressbereich das ist und ruft entsprechend RAM oder I.O. oder so auf. Jetzt haben wir leider nicht mehr so diese schöne dreistufige Geschichte, oder ja, eigentlich zwei Aufrufe, ne? Also drei Komponenten beteiligt, aber zwei Aufrufe. Jetzt haben wir so Geschichten, CPU will was vom Super-I.O.-Chip. Also, CPU fragt ihren Bus, ja, an ihrem Bus, das Einzige, was an ihrem Bus dran ist, ist die North Bridge. Die North Bridge guckt mal nach, welcher Adressbereich ist das, geht das in Richtung Speicher oder geht das in Richtung South Bridge? Nö, das war jetzt ein, sagen wir mal, ein In-B-Befehl, der geht nicht an Speicher, also weitergeleitet auf den PCI-Bus. Der PCI-Bus fragt jetzt all seine Geräte und merkt, ah, South Bridge, da in die Richtung soll das wohl gehen. South Bridge sagt, nö, bei mir ist ein ISA-Bus dran, aber ich frage den ISA-Bus mal. Und ISA-Bus, ja, der findet dann irgendwann mal diesen Super-IO-Chip. Und das, was ich da hingeschrieben habe, ist jetzt nur der richtige Weg. Also, wenn jetzt hier die North Bridge nicht weiter weiß, das ist jetzt kein Port von der North Bridge selber, dann broadcastet sie auf dem PCI-Bus. Das heißt, es geht an alle I.O.-Steckkarten, die in irgendeinem PCI-Slot drin stecken. Und sagen wir mal, da stecken vier Stück drin, alle sagen, nö, ich bin's nicht. Die South Bridge hängt auch noch am PCI-Bus, die wird auch gefragt. Die guckt erstmal, ob sie selber gefragt ist. Wenn nein, broadcastet sie auf dem ISA-Bus, sprich, das geht ans ROM, das geht an Super-IO-Chip, das geht an die ISA-Steckkarten, das geht an den IO-EPIC, das geht an den PIC, an den Timer, an den alle. Ihr könnt euch vorstellen, das hat die ganze Geschichte nicht beschleunigt. Jo, Ideen. Das dürft ihr mal kurz denken. Ich öle Stimme.
Man könnte ja alles trotzdem an einem Bus hängen und sozusagen die North Bridge als Art Komponente an einem Bus auffassen, die halt einfach nur reagiert im Fall von so Konfigurationsanfragen, die sie dann eventuell so mit Speichertests machen würde. Aber die Namensbäume an sich, die sind ja nicht, also dürfen ja an sich nicht kollidieren.
Ich überlege gerade.
Weil am Anfang mal eine Startphase hat, wo man alles einmal abklappt, zum Beispiel mit CPU alles einmal abklappert, sich das in eine Liste schreibt und dann diese Liste verwendet.
Die Idee kannst du dir mal merken, die kommt gleich. Gehen wir mal erstmal die Idee durch. Problematisch an deiner Idee ist, dass die I.O.-Geräte am Anfang noch gar nicht unterschiedlich sind. PCI-Geräte, wenn man sie einschaltet, sind alle erstmal programmiert auf Adresse 0 und folgende. Beziehungsweise sind ganz erstmal sind sie abgeschaltet. Und wenn ich sie anschalte, erst dann kriegen sie eigentlich einen I.O.-Port. Und der lässt sich nachträglich auch ändern. Also im Prinzip kann ich meine Grafikkarte, die erst Adressbereich X bis Y hatte, die kann ich auf A bis B umändern im laufenden Betrieb. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, natürlich kann ich im Prinzip alles an einem Bus hängen, ändert aber nichts dran, dass ich praktisch den gesamten Bus einmal abklappere. Und ob ich den Bus jetzt hierarchisch Also alle Komponenten hierarchisch abklappbar oder alle Komponenten flach abklappbar. Die Anzahl ist nicht kleiner geworden.
Ja gut, aber man hat nicht der Ausführungsfrage hinausbridge macht dann nochmal einen Funktionsaufruf oder nochmal einen Funktionsaufruf, sondern muss gerne gerade schon. Also insgesamt wären es, glaube ich, schon weniger Funktionsaufrufe.
Du musst jedes I.O.-Gerät fragen. Eventuell, das kann man sich natürlich überlegen, könnte man natürlich die Geräte sozusagen als erstes dran kabeln, die am häufigsten benutzt werden oder irgend sowas. Und jede Komponente müsste dann auch zurückmelden, ja, ich fühle mich angesprochen. Und dann könnte ich diese Schleife, die da über alle angeschlossenen Geräte drüber iteriert, die könnte natürlich gegebenenfalls aufhören, wenn sie was gefunden hat. Wer sagt, ja, ich bin's. Und dann würde man irgendwie die ganzen alten Legacy-Geschichten, die schiebt man dann ganz hinten in den Bus. Und das Wichtige, was weiß ich, Speicher und Grafikkarte, die kommen als erstes dran gekabelt an den Bus. Das könnte funktionieren. Die andere Variante, das war deine. Man kann ja doch eigentlich sich das merken, wo es dann lang ging. Also wenn dann ich den gesamten Baum, na letztendlich ist es ja ein Baum, irgendwie CPU ist die Wurzel und dann geht es über Northbridge und verzweigt sich immer weiter. Wenn ich da einmal durchgelaufen bin und weiß, Port 13 landet da unten in der Ecke, dann könnte ich mir das eigentlich merken. Und beim nächsten Mal, wenn ich auf Port 13 zugreife, dann frage ich nicht mehr die gesamte Baumhierarchie, sondern ich lang gleich da unten hin. Und das ist auch das, also das war nochmal das Bildchen, das ist im Prinzip das, was auch V-Machine und andere machen. Also wir fragen den Bus jetzt gar nicht, mach mal, also wenn es jetzt um so ein, sagen wir mal, so ein Out-B geht, wir sagen gar nicht dem Bus, mach mal ein Out-B und sag allen Bescheid Out-B. Sondern der Bus ist eigentlich nur dafür da, zurückzuliefern die Info, woher fühlt sich denn für Port 13 zuständig. Und das wird gebroadcastet und irgendeiner sagt, ich. Und der, der da ich sagt, der gibt seine Callback-Funktion an die CPU zurück. Und die CPU trägt sich das jetzt ein in ihre, ja, so eine Art Cache. Immer wenn ich an Port 13 was ausgeben will, dann die Callback-Funktion. Jo, das gilt für In-B, das gilt für Out-B. Wie schaut das jetzt aus? Jetzt hat Intel natürlich nicht nur ein In-B, sondern es gibt auch ein In-W und ein In-L. Muss ich die jetzt drei unterschiedlich behandeln oder kann ich sie gleich behandeln oder... Also schwierig sind solche Geschichten, sagen wir mal, eine serielle Schnittstelle hat, sagen wir mal, zwei Ports, zwei 8-Bit-Ports. Wenn ich mir jetzt einen davon auslese, dann darf ich nicht aus Versehen den zweiten auch noch auslesen. Ja, wenn ich, was weiß ich, nur mal gucken will, ob ein Zeichen da ist, dann darf ich das Zeichen nicht gleichzeitig aus Versehen noch abholen. Naja, ein Lesen von Port 13 ist, liefert nicht notwendigerweise das, was ich vorher nach Port 13 geschrieben habe. Also wir hatten das neulich am Beispiel bei unserer Festplatte. Da hatten wir so ein Kommandoregister. Wenn ich eine 0 reinschreibe, will ich lesen. Wenn ich eine 1 reinschreibe, will ich schreiben auf Platte. Aber wenn ich von dem Register lese, dann kriege ich zurück, ob das letzte Lesen, Schreiben funktioniert hat. Also wenn ich da jetzt was reinschreibe und wieder rauslese, das Rauslesen hat mit dem Reinschreiben nichts zu tun. Eher im Gegenteil, wenn ich da aus Versehen noch zusätzlich was reinschreibe, dann löse ich da irgendwelche Aktionen aus. Also das funktioniert nicht. Jo, dementsprechend muss man das jetzt schön zersägen und sagen, naja, wenn ich ein In-B auf Adresse 13 mache, ein In-B, also ein Byte lesen, ist was grundsätzlich anderes als ein in W auf die gleiche Adresse. Also braucht man im Prinzip diesen Cache, der sich da diese Callback-Funktion merkt, nicht nur einmal, sondern den brauchen wir für die drei verschiedenen Größen halt dreimal. Dreimal für in, dreimal für out, dreimal für load, dreimal für store. Jo, jetzt kann man, also das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, kann man für I/O-Geschichten machen, kann man im Prinzip genauso für Speichergeschichten machen. Nur wenn man sich überlegt, was macht dann jetzt ein, sagen wir mal, ein Store auf dem Speicher? Ich hole mir vom Speicher den Callback für Speicherzelle 25. Den merke ich mir. Und wenn ich jetzt was in Speicherzelle 25 reinschreiben will, dann rufe ich den Callback auf, übergebe die 25 und noch den Wert, den ich da reinschreiben will. Und was macht das Ding? Fast nichts, ne? Also reinschreiben, ja, aber sonst nichts. Also, das, was dieser Callback macht, ist minimal. Das könnte die CPU auch alleine machen, da ist ja nicht viel zu tun. Bei einem I/O-Gerät, wenn ich da was weiß ich, in den Controller von der Festplatte was reinschreibe, da passieren magische Dinge. Wenn ich in den Speicher reinschreibe, steht es drin und das war's. Das andere ist, ich muss, haben wir ja gerade gesehen, ich habe im Prinzip für jede I/O-Adresse einen Callback. Und das auch nochmal drei fürs Lesen und nochmal drei fürs Schreiben. Jetzt haben wir Speicher. Naja, wie viel Speicher haben wir dann? Naja, geht in die Gigabytes. Und für jede Speicherzelle brauche ich einen Callback. Und das Ganze mal drei. Und nochmal drei fürs Lesen und fürs Schreiben. Also bräuchte ich bei einem Gigabyte Speicher, bräuchte ich 6 mal 1 Milliarde Callbacks. Das passt nicht in Speicher. Das wird nichts, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Jo, also was wir da machen, wir machen was gänzlich anderes. Wir reichen nicht die Callback-Funktion zurück, sondern wir reichen zurück einen Pointer auf die Speicherzelle. Das ist erstmal jetzt kein Unterschied. Statt einem Pointer auf die Funktion, Pointer auf die Adresse. Ist insofern schon mal besser, als dass die CPU es dann selber machen kann. Und das geht natürlich schneller als jetzt noch so ein Extra-Call. Das zweite ist, wir brauchen eigentlich nicht für jede einzelne Adresse einen Call, oder also für jede Adresse ein Pointer zurückliefern, sondern es reicht eigentlich für Adressbereiche einen Pointer zurückliefern. Wie groß können denn diese Speicherbereiche maximal sein? Also erste Variante wäre, man könnte sagen, naja, wenn ich einen IBM PC nachmache, der hat 640 Kilobyte, das war so viel und mehr wurde es nicht. Dann könnte man natürlich im Prinzip einen einzigen Pointer zurückgeben. Hier hast du einen Speicher, wenn du da schreiben willst, mach halt. Dann übergebe ich die Anfangsadresse oder einen Pointer auf den Anfang von so einem 640 Kilobyte Block zurück. Das sieht heutzutage ein bisschen anders aus. Also wir haben erstmal, was haben wir dann an Speicherbereichen im PC? Hacker an die Front. Also an sich haben wir mal das, was die Intel CPUs so können, die 386er, da geht es von 0 bis 4 GB. Punkt. Jo, damit es kompatibel war, waren die ersten 640k Speicher, Memory. Und dann? Also das war hier A0000 bis C0000. Was ist das für ein Speicher? Wer kennt den? Alte DOS-Hacker. Das ist der VGA-Bereich. Also da war früher die VGA-Grafikkarte. Oder Herkules oder CGA oder was es da so alles an Grafikkarten gab. Jo, 10.0.0. Was ist da? Da ist das VGA BIOS. Also die BIOS-Erweiterung. Was muss das BIOS dann tun, wenn es auf der Grafikkarte ein Zeichen ausgeben will? Da sind im Prinzip so die Print-Funktionen drin. Und naja, was man machen konnte, einen Pixel setzen und einen Pixel abfragen. Schnarchzapfen langsam. Jo, das ist von 10.0.0 bis ja, Fragezeichen. Das ist jetzt nicht genau festgelegt, je nachdem, wie groß das BIOS halt ist. Hier kann es noch weitere BIOS-Extensions geben. Da gehört zum Beispiel so, ja, so die alten Netzwerkkarten, die hatten zum Teil kleine BIOS-Erweiterungen drauf. Da konnte man dann über die Netzwerkkarte booten, also irgendwie ein Betriebssystem laden zum Beispiel. So ein TFTP oder sowas kann man da draufladen. SCSI-Controller, der hat entsprechend in diesen BIOS-Extensions drin Erweiterungen, dass man von der SCSI-Platte dann auch zum Beispiel booten kann. Jo, Ende ist bei F0000. Also in dem Bereich können im Prinzip beliebig viele Extensions liegen. Jo, und dann kommt das eigentliche BIOS bis, ja, das war eben früher diese magische Grenze, 1 Megabyte. Das war das, was so ein alter IBM-PC halt konnte. Das sind diese 20-Bit-Adressbus, ne? 16-Bit-Offset und noch 4-Bit aus den Segmenten dazu. Jo, das musste natürlich so erhalten bleiben, logisch, sonst konnte man ja die alten Spiele nicht mehr spielen. Also ein 386er sieht absolut identisch so aus. Allerdings, er bootet jetzt nicht mehr, also hier hinten drin, die letzten Speicherzellen sind der Reset-Vektor. Der Reset-Vektor, den haben sie jetzt da oben hingelegt. Also bei FFFFFF, 7 Stück und eine 0, da springt die 386er CPU am Anfang hin. Wenn sie da hinspringt, kann da kein Speicher sein, sondern ROM irgendwelcher Art. Also hier oben muss es irgendeine Art ROM wieder geben. Jo, und dazwischen, wie war das? Ja, es gibt noch eine magische Grenze. Es gibt nämlich hier die Grenze 16 Megabyte. 16 Megabyte, wo kommt die her? Na, das war die oberste Grenze vom 286er. Und der 286er, da haben Sie schon gemerkt, naja, hier so die Bereiche, die sind ganz schön knapp bemessen. Also reservieren wir doch hier mal I.O.-Bereiche. Also hier ist was frei für I.O. Da kann man eine bessere Grafikkarte reinstecken, die halt mehr Speicher hat als hier. Das sind nämlich gerade mal 128 Kilobyte. Ja, was haben heute Grafikkarten? Das geht in die Gigabyte fast. Das ging da definitiv nicht rein. Also hat man gesagt, naja, dann nehmen wir die obersten so und so viel Megabyte, die zwacken wir vom Speicher ab und machen da Platz. Da sollen dann halt die Grafikkarten und so hin. Ja, soll heißen, wir haben Speicher hier, wir haben Speicher da und wir haben Speicher da. Das wäre ja noch zu einfach. Man hat nämlich gesagt, ja, wenn man hier keine Extensions einsteckt und 640k sind doch so fürchterlich knapp, dann könnte man doch da noch Speicher einblenden. Und das waren diese Geschichten, ich weiß nicht, wer das kennt, wie heißen die? Extended Memory und noch einen zweiten Namen. Also wo DOS an sich erstmal nichts mit anfangen konnte. DOS kannte nur den Speicher hier unten und sonst nichts. Aber man konnte so DOS Extender starten und da hat er dann hier so ein bisschen Verwaltungsinformationen reingelegt und Speicherbereiche von oben nach unten kopiert. Dann konnte man sich nämlich die mit dem 286er von oben darunter kopieren und dann im alten Kompatibilitätsmodus von da aus dann in diesem 1 MB-Segment nutzen. Jo, also Speicher sieht kurz gesagt zerfreddelt aus. Zurück zu unserem eigentlichen Problem. Wir haben gesagt, wir möchten an die CPU zurückgeben die Adresse des Speichers, damit die CPU selber drauf rummachen kann. Die Adresse des Speichers, den haben wir nicht, ne? Also den Speicher an sich gibt es nicht, es gibt so verschiedene Bereiche davon. Das ist ja noch zu einfach, das kann man noch verkomplizieren. Irgendwann sind die Leute nämlich drauf gekommen, das BIOS hier, 64K, das reicht nicht. Wir müssen doch, wenn unser Rechner bootet, unser Firmenlogo. Wie kriege ich das Firmenlogo in 64K reingestopft, wenn das Firmenlogo schon 128K groß ist? Also, da oben haben wir ja ROM. Also malen wir sozusagen damit unser Firmenlogo. Und naja, ein Teil davon, das hängt jetzt wieder von der Northbridge ab, ein Teil dieses oberen BIOSes oder ROMs kann ich da einblenden. Das ist der gleiche Baustein, er wird nur an einer anderen Stelle nochmal sichtbar gemacht. Das nächste war, ROM-Baustein viel zu langsam. Also dieser Bereich viel zu langsam. Was machen wir da? Wir machen da eigentlich gar kein BIOS hin, weil unser Rechner, der bootet ja eh da oben los. Und was wir machen, wir nehmen, wenn er hier losläuft, dann kopiert die CPU als erstes mal Teile von diesem ROM da unten rein. Soll heißen, der Bereich hier ist eigentlich auch Speicher heutzutage. Allerdings so umschaltbarer Speicher. Am Anfang wird einfach ein Teil des BIOSes da rein, also hardwaremäßig da rein abgebildet. Dann kopiert die CPU Teile in den Speicher, der sozusagen daneben liegt, adressmäßig. Und wenn es das gemacht hat, dann wird der alte Kram einfach wieder ausgeknipst. Hat den Vorteil, erstens, ich bin schneller. Das, was da liegt, ist jetzt RAM, kein ROM mehr, dementsprechend schneller. Hat den Vorteil, ich kann hier oben die kompletten, keine Ahnung wie viel, Kilobyte, Megabyte nutzen. Und hier unten kopiere ich nur noch das rein, was ich wirklich zur Laufzeit brauche. Also den ganzen Initialisierungskram, den mache ich hier oben. Und lade da unten nur noch das rein, was ich zur Laufzeit hinterher brauche. Also irgendwelche Ladeblock von Platte, BIOS-Call, der landet da unten, aber initialisiere Platte, das läuft von da oben. Naja, stimmt auch nicht ganz, das kann da oben nicht laufen, weil im Real-Mode komme ich da oben nicht hin. Also kopiert die CPU erstmal das gesamte ROM hier unten hin. Und führt dann hier die Initialisierung aus. Hier liegt nämlich dann der Initialisierungsteil. Der kopiert jetzt einen Teil da oben rein und initialisiert die Geräte. Springt dann den BIOS-Teil an. Der BIOS-Teil, der bootet dann irgendein Betriebssystem. Dann überschreibt das Betriebssystem den unteren Teil wieder, die Initialisierungsroutine. Genau. Alles historisch gewachsen, fürchterlich gewachsen. Aber das ist halt das, was heutzutage verkauft wird. Und das ist letztendlich auch das, was wir nachmachen wollen. Wer will dann einen Motorola-Rechner nachmachen? Wer will dann einen Spark-Rechner nachmachen? Okay. Gibt sicherlich auch Leute, die das wollen, aber 99,9% aller Leute wollen doch mit KVM, QEMU, VMware einen PC nachmachen. Also müssen wir den ganzen Quatsch nachmachen.
Und man muss vielleicht ein paar Schritte sparen können, bis die ersten Speichergeräte und damit irgendein Betriebssystem startet. Das könnte man uns vielleicht ein bisschen.
Kann man sich überlegen. Eine Wache.
Sozusagen im Endzustand damit dann anfängt, wenn das schon so war.
Man könnte es so machen, dass man praktisch ja gar nicht das BIOS startet, sondern mehr oder weniger gleich Linux bootet. Und dann liegt hier das Linux-Image drin und mach mal. Das haben Leute gemacht, zum Beispiel wir. Das waren die ersten Versionen. Dann muss man leider aber auch noch das Linux hacken. Weil Linux macht noch beispielsweise WESA-Calls. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wenn Linux bootet, schaltet er ziemlich am Anfang gleich um auf eine höhere Bildschirmauflösung. Das macht er nicht selber, sondern da ruft er hier von dem VGA-BIOS, da sind so WESA-Routinen drin, damit kann ich andere Auflösungen einstellen. Das macht er aber erst nach der Initialisierung von allen möglichen anderen. Soll heißen, das VGA-BIOS muss leidlich funktionieren. Wenn Linux bootet, macht er so Sachen, er fragt mal ab, wie viele CPUs habe ich denn? Anzahl der CPUs abfragen, BIOS-Call. Beziehungsweise in dem Fall kein Call, sondern es ist eine Tabelle, die im BIOS drinsteht. Das kann man einfach so auslesen. Soll heißen, da muss an der richtigen Stelle schon die richtige Tabelle stehen. Letztendlich haben wir irgendwann gesagt, vergiss es, den Nutzen, den wir da haben, wenn wir das gefreddelt da und schenken. Der Nutzen ist gar nicht so groß. Es ist nur fürchterlich mühsam, ihm alles andere wieder nachzuflicken. Also Teile vom BIOS muss ich sowieso nachmachen. Ich muss ja dann das Booten vom Linux dann irgendwie selber machen. Das macht dann ja nicht das BIOS. Das wird auch eklig. Letztendlich sind wir dann dazu übergegangen und haben gesagt, naja, dann nehmen wir doch lieber ein bekanntes BIOS, 1:1. Das macht den ganzen Quatsch, dass wir starten einfach die CPU und der ROM-Baustein mit dem entsprechenden BIOS ist da oben sichtbar und dann soll die CPU mal machen. Die kopiert sich dann hier durch die Gegend und initialisiert und macht und was sie dann macht, ist uns eigentlich völlig wurscht. Das Einzige, naja, das ist aber auch nicht ganz ohne, was wir halt jetzt regeln müssen, ist hier diese ganze Speicherverwaltung. Und das ist jetzt genau das. Wie machen wir das? Jo, also wir müssen zurückgeben, die CPU möchte jetzt eine Speicherzelle lesen oder schreiben und fragt jetzt den Bus, wo muss ich da hinschreiben? Und der Bus sollte jetzt zurückliefern einen Pointer auf den simulierten Speicher, damit die CPU da direkt reinschreiben kann oder rauslesen kann. Jo, wie? Also am Anfang war die Idee, wir geben den ganzen Speicher zurück, Anfangsadresse davon, geht nicht.
Ja. Ja, man kann ja vielleicht das so segmentmäßig machen, also die Anfangsadresse zwar schon zurückgeben, aber zusätzlich halt noch zurückgeben, welche Teile gültig sind, sodass die CPU diesen Check halt noch mitmachen muss anstatt.
Ja. 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 Da habe ich jetzt schon wieder ein Gegenbeispiel. Man kann nämlich die Speicherbereiche im BIOS auch noch ummappen. Also die Adressen kann man auch noch überblenden. Also dass der Speicher, der vorher da sichtbar war, der ist nachher da sichtbar. So Sachen mit Auf dem Notebook gibt es auch immer diesen, ja, wie soll ich ihn nennen, ACPI-Button. Wenn ich da drauf drücke, dann geht das Notebook in irgendeinen Sleep-Zustand. Das, was er da macht, wenn ich diese Taste drücke, ist im Prinzip ein Interrupt, ein System Management Interrupt, ein spezieller. Dann springt die Intel CPU in den System Management Mode, SMM. Und in dem Modus hat sie andere Speicherbereiche als sonst. Und da hat man dann auch wieder, wo kriegen wir jetzt Speicher her? Ne? Speicher war ja 640 Kilobyte, dann war ja Endstation, aber wenn ich die Taste drücke, brauche ich mehr. Dann hat man gesagt, naja, wenn das Ding runterfährt, dann brauche ich in dem Moment ja keinen VGA-Speicher mehr. Also wenn die CPU in den SMM-Modus geht, dann wird die Grafikkarte ausgeblendet und stattdessen erscheint plötzlich Speicher. Ja, ist so. Also eine Liste einmal übergeben und immer glücklich sein? Nein. Segmente übergeben? Die Idee an sich ist schon mal nicht verkehrt. Allerdings, die Segmente sind immer halt jetzt keine Konstanten über die ganze Laufzeit, sondern die ändern sich ab und zu mal. Aber Segmente an sich, die Idee ist schon mal gut. Wenn man sich jetzt genauer anguckt, ich habe jetzt so ein paar Zahlen hingeschrieben, also hier in Hex hingeschrieben, hier oben so mit Kilobyte, Megabyte und so. Wenn man sich die Grenzen anguckt, es sind alles 4K-Grenzen.
Ne? Immerhin das.
Immerhin, genau. Warum sind es immer 4K-Grenzen? Naja, weil die MMU von Intel Paging macht und die Page-Größe ist genau 4K. Insofern sind das hier alles Pages. Ja, und jetzt ist die Idee, dann übergeben wir eben nicht Segmente, sondern wir machen das pageweise. Pageweise brauchen wir es hinterher eh, weil wir ja mit der MMU das Ganze sowieso nochmal alles völlig durcheinander wirbeln. Ne, das kommt ja noch hinzu. Was macht zum Beispiel Linux? Nämlich Linux macht nichts anderes, als MMU-mäßig all diese Häppchen hier wieder zusammenzuklauben und letztendlich wieder einen linearen Speicher draus zu machen. Wie soll es auch anders gehen? Jo, also, wir reichen zurück, wenn die CPU auf Adresse X zugreifen möchte. Dann gucken wir uns an, ja, da aus dem Bereich irgendwas. Und übergeben von der Page sozusagen die Anfangsadresse zurück. Und dann kann die CPU mit dieser einen Seite tun und lassen, was sie will. Es sei denn, das ist beispielsweise hier Grafikspeicher, dann übergeben wir halt den Pointer nicht. Warum nicht? Naja, was reinschreiben in eine Grafikkarte, das soll ja jetzt nicht nur in der Grafikkarte drinstehen, das soll ja irgendwie noch ein Pixelmuster erzeugen. Und das kann die CPU durch Reinschreiben jetzt nicht tun, sondern da muss er halt wieder einen echten Callback aufrufen. Jo. Also, wir cachen von den I.O.-Geräten einfach für jede I.O.-Adresse, sowohl in als auch out, als auch byte, word, long, je ein Callback letztendlich in der CPU und fertig. Was dann in etwa so aussieht, also wir haben jetzt nicht mehr unsere Bus-In-Funktion, die jetzt dieses In durchführt, sondern was wir jetzt machen, wir fragen jetzt den Bus ab, wer wird sich denn für den Port XY zuständig fühlen. Die habe ich hier mal Bus in Info genannt und übergebe jetzt den Bus. Naja, wer fühlt sich da für diesen Port zuständig? Ja, und zurückbekommen möchte ich einen Pointer auf den Zustandsraum sozusagen von der Komponente und die Funktion, die ich letztendlich aufrufen muss. Die zwei will ich zurückkriegen. Naja, und jetzt klappert der Bus alle angeschlossenen Dinge ab. Wer fühlt sich zuständig für, wo ist es, den Port? Liefer doch mal deinen Zustand und deine Funktion, die ich aufrufen muss. Also ich mache das in jetzt selber nicht mehr, sondern ich frage jetzt mal den Bus. Ja, und meine In-Funktion von der CPU, die sieht jetzt so aus. Ja, ich habe hier oben so eine Art Cache mit diesen ganzen State-Geschichten und meinen Callbacks. Ich hole aus meinem Cache für den entsprechenden Port mein Callback raus. Wenn da nichts drinsteht, okay, dann frage ich mal meinen Bus. Ratterklacker, 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 wer fühlt sich dafür zuständig? Krieg hoffentlich jetzt in meinen Cache eingetragen, diese Callback-Info. Ja, dann schaue ich nochmal nach, habe ich da eine Info? Wenn ja, wenn nein, dann ist da halt keine, fühlt sich keiner für verantwortlich, dann ist auch die Sache erledigt. Oder wenn jetzt da irgendwas im Cache eingetragen ist, dann rufe ich halt diese Funktion, die ich da gekriegt habe, die rufe ich dann auf mit den entsprechenden Parametern. Und dann ratterklackert das auch nicht mehr von der North Bridge über die South Bridge in die hinterste Ecke, sondern dann rufe ich direkt die eine Funktion auf. Jo, jetzt habe ich vorhin gesagt, für Speicher geht es nicht, weil das ja 4 Milliarden unterschiedliche Speicherzellen sind. Glück ist Geschick. Bei Intel I.O.-Ports sind es nur, das sind nur 16-Bit-Adressen. Dementsprechend ist der Cache hier auch nur 65.536 Einträge groß. Und das ist natürlich eine Größe, die kann man noch cachen. Das sind ja, 64K mal, das sind Pointer, also mal ein bisschen, mal 4 oder mal 8. Und das Ganze habe ich jetzt hier gezeigt, so für so einen generischen IN. Man müsste es allerdings jetzt bei Intel noch für IN B, IN W, IN L, ja, das Ganze im Prinzip dreimal schreiben. Und out entsprechend.
Dann kann man nicht die FS an sich nicht hernehmen und dann nur noch unterscheiden, ob man dann, also wie viel man ausliest, je nach Fall. Also es ist nicht im Prinzip die gleichen Adressen oder die gleichen Fälle fast da, nur die Daten in der Spanne, ob 1, 2 oder 4 weit gewesen werden.
Du könntest natürlich einen IN-L-Aufruf umbauen auf 4 IN-B-Aufrufe.
Ja.
Das würde Performance kosten. Die andere Variante, du könntest natürlich dem Callback sozusagen noch eine Länge oder sowas mitgeben. Das wäre eine Möglichkeit. Also was über den Bus geht, ist eigentlich sowieso gar kein IN-B. Was über den Bus geht, der Bus ist ein 32-Bit-Bus. Soll heißen, es gehen sozusagen 1, 2, 3, 4, 1, 2, ganz viele. Sozusagen 4 mal 8 Bit über die Leitung. Und es gibt für jedes solches Bündel gibt es noch ein sogenanntes Byte Enable 0, Byte Enable 1, Byte Enable 2 und so weiter. Soll heißen, wenn du ein IN B von Adresse 13 machst, 13 durch 4 geteilt, ist 3 und noch einer im Sinn. Sollte heißen, er gibt als Adresse, das sind jetzt die Adressbits 31 bis 2. Die unteren 2 Bit brauche ich nicht. Ja, die unteren 2 Bit fehlen.
Warum?
Weil ich ja mit einem Zugriff immer 4 Byte hole. Oder maximal hole.
Ah, okay.
Ja, dann brauche ich die unteren.
Ja, jetzt ist zweigeteilte Adressierung. Einmal die obere, an welcher Stelle, plus dann noch wirklich die Byte-Enable.
Genau. Okay. Aus den letzten 2 Bit, da rechne ich mir sozusagen die Byte-Enables aus.
Okay.
Ja, und wenn das jetzt ein in B ist, dann ist genau einer von diesen 1. Wenn das ein in W ist, dann sind es, so sollte es sein, die 2 1 oder die 2. Und bei einem in L, da sind sie halt alle 1. Jetzt kann es aber auch sein, du machst ein in W auf Adresse 3 unaligned. Dann macht er 2 Buszyklen draus. Er liest einmal Adresse 0, also sozusagen Byte 0, 1, 2, 3 und nimmt sich das dritte. Und beim nächsten Zyklus liest er von Adresse 4, also 4, 5, 6, 7, nimmt aber bloß Byte 4. Dann klebt er sich sozusagen diese 2 einzelnen Bytes wieder zusammen. Und was jetzt beim Gerät ankommt, das habe ich euch jetzt noch verschwiegen, aber wenn ihr schon nachfragt, beim Gerät kommt das hier an. Das heißt, ich komme eigentlich immer mit einer Adresse und immer mit so einem Byte-Enable-Vektor. Aber, und das ist jetzt wieder speziell, ein Gerät, und es gibt solche Geräte, die reagieren anders, wenn ich 2 mal 2 Byte oder 1 mal 4 Byte lese. Das sind beispielsweise die Geschichten PCI Config Space. Wenn ich PCI Config Space auslese oder beschreibe, macht das einen Unterschied. Das Gerät kann ja sehen, ne, es kriegt hier diese 4 Bits. Und je nachdem, wie die 4 Bits gesetzt sind, kann es was tun, kann es was sein lassen. Also beispielsweise PCI Config Space reagiert nur dann, wenn alle 4 Bits 1 sind. Wenn ich einzelne Bytes auslesen will, kriege ich gar keins. Ja, dementsprechend hier die Callbacks. Ich muss zusätzlich, also in diesem Falle noch ein bisschen anders, also ich muss hier die 64.000 Startadressen hernehmen, die aber sozusagen noch mit diesen verschiedenen Varianten Byte-Enables noch kombinieren. Das sind dementsprechend noch ein paar mehr.
Die Adresse, die aus diesem In-Byte-Out-Byte dann auf den Bus gelegt wird, die zeigt dann einfach in diesem I-Out-Bereich bei 16 Megabyte, wo sie anzeigen kann?
Oder nee. Das ist ja kein I.O.-Bereich, das ist ein Speicher. Also, ich habe I.O. reingeschrieben, aber das ist Memory Mapped I.O.
Ach so, okay. Ne?
Das ist bei Intel halt so, Memory ist 0 bis 4G und I.O. ist 0 bis 64K. Hat aber, also das ist ein komplett anderer Adressbereich als der andere, die haben nichts miteinander zu tun. Nee, da gibt es gibt. Es gibt hier noch zusätzliche Leitungen, 4 Stück, sprich es gibt 16 verschiedene Kombinationen und das sind die IO Read, IO Write, Memory Read, Memory Write, Interrupt Acknowledge, Config Space Read. Config Space Write, also Memory Read, Memory Write, die gibt es noch als Burst. Ja, ein paar sind noch reserviert, also im Prinzip werden die hier durch noch 4 extra Bits angezeigt.
Also ich habe diese 4 Kontrollleitungen, dann habe ich 2, also beziehungsweise mehr die untersten 2 Bits können hier 0 sein, also sprich habe ich 30 Adressleitungen.
Genau. Wobei die jetzt noch wieder auf dem PCI-Bus gemultiplext sind. Also im ersten Takt übergebe ich über diese 4 Leitungen, was ich will. Und im zweiten Takt kommen hier die Byte-Enables über die 4 Leitungen. Weil mal brauche ich die einen, mal die anderen, ich brauche sie nicht gleichzeitig. Und im ersten Takt kommen die Adresse, wen ich denn will. Und im zweiten Takt kommen die Daten.
Das heißt, das also die sind auch. Kann schon mal rauskramen und dann das anlegen, was explizit gewünscht war.
Genau. Also Speicher kann schon mal die entsprechende Speicherzelle selektieren und dann im nächsten Takt werden die Daten reingeschrieben oder rausgelesen. So ist es gedacht.
Das heißt, physikalisch sind es 30 Adressleitungen und 4 Kontroller.
Und noch ein bisschen zusätzliches Zeugs für Interrupts, noch ein bisschen Power, ein bisschen Suspendoram und all so ein Zeugs. Also das sind insgesamt, ich weiß gar nicht, 60 Leitungen. Also noch viel Zeugs noch zusätzlich. Jo, okay, also. Im Prinzip könnt ihr euch jetzt so, ahnt ihr wohl, wie man solche Callbacks hin und zurückreichen kann. Also diese, und dann dementsprechend heißt es, die Bridges machen eigentlich nichts anderes, als diese Infogeschichten einfach weiterzureichen. Sprich, der ganze Baum wird einmal abgegrast. Wer hat mich denn? Wer weiß was mit Port 13? Wenn es einmal eingetragen ist, ab danach flutscht es dann. Jo, Speicherzugriff haben wir uns vorhin angeguckt, haben wir schon gesagt, ja, bei Speicher muss ich eigentlich nichts machen, kann die CPU, die Simulation von der CPU lieber selber machen, geht schneller. Wir haben gesehen, man nimmt sinnvollerweise Page-Größe, weil sonst gibt es keine wirklichen Größen, da gibt es ein Sammelsurium. Jo, und dann kann man sagen, dann soll die CPU doch auf diese 4K-Blöcke immer zugreifen. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir diese ganzen Pointer in unseren Speicher? Wir haben 4G, maximal rein theoretisch möglich. Aufgeteilt auf 4K-Pages sind 1 Million Pages. Allerdings ist das jetzt mit Read und Write unter Umständen unterschiedlich. Wenn nämlich hier BIOS ist, dann ist das... Dann macht die North Bridge den Speicherbereich, also es ist eigentlich Speicher, aber macht einen Read-Only. Das heißt, wenn ich jetzt die North Bridge frage, gib mir mal den Write-Pointer für den Bereich, dann sagt die North Bridge, nö, haben wir nicht.
Fehler oder gibt dir einfach was und du kannst
hinschreiben,
aber es passiert nichts?
Das kann man sich dann, wie man es implementiert ist, wurscht. Ne? Ich kann dann auch einen 4K-Speicherbereich zurückgeben. Aber du darfst da reinschreiben, aber wenn du liest, dann kriegst du von da was. Kommt das Gleiche raus, ne? Oder ich gebe einen Nullpointer zurück und die CPU guckt immer, wenn Nullpointer, dann schreiben wir halt nicht. Jo, das funktioniert relativ flott dann auch, kann man sich vorstellen. Also ich muss aus meinem Cache nur die entsprechende Page mir sozusagen rausholen und kann direkt da reinschreiben. Das funktioniert nur dann nicht, generell bei Memory Mapped I.O., also alles, was hier drin steckt, da wird das nicht funktionieren. Es wird hier vorne nicht funktionieren, VGA-Grafikkarte, weil ich kann natürlich Byte in die Grafikkarte reinschreiben, aber deshalb sehe ich noch keinen Pixel. Da darf ich also nicht direkt reinschreiben, sondern da muss die CPU dann doch wieder einen Callback aufrufen, dass die Grafikkarte dann diesen Schreibzugriff oder was da selber macht. Was ich machen kann, ich kann eventuell das Auslesen von der Grafikkarte. Das kann ich sagen, kannst du ja holen, wenn du es haben willst. Jo. Gut, also dementsprechend, also vorhin hatten wir dieses Info, also Info holen, wie kann ich ein InB machen. Genauso für ein Load, was muss ich machen, welche Adresse, welche simulierte Adresse gehört zu welcher gegebenen. Jo, eventuell braucht man noch was, haben vorhin schon gesehen hier, wenn das BIOS den ganzen Kram da runter kopiert hat, danach macht es diesen Speicherbereich read-only. Das heißt, das, was ich vorher der CPU gesagt habe, ja, wenn du schreibst, dann schreib mal da rein, das muss ich nachträglich canceln. Also muss es noch irgendwie eine Methode geben, dass ich der CPU nachträglich noch beipoolen kann. Naja, ich habe dir vorhin gesagt, Speicheradresse 13 findest du da. Vergiss das mal wieder. Oder ich sage, Speicheradresse 13, ich habe dir vorhin gesagt, dann schreib mal dahin. Jetzt sage ich nicht mehr da, sondern jetzt dahin schreiben. Also irgendwie diese gecachte Info wieder invalidieren oder updaten. Ja, und das gleiche gilt für I.O.-Geräte auch. Also ich muss auch diese I.O.-Info, also die In-Info und die Out-Info, muss ich entsprechend wieder invalidieren können. Ich habe vorhin gesagt, das BIOS initialisiert alle I.O.-Geräte erster Reihe nach, schaltet sie an. Das heißt, am Anfang ist erstmal I.O.-mäßig überhaupt gar nichts da. Das erscheint erst so langsam. Und ich kann, wenn ich dann in so ein Suspendoram oder irgend sowas gehe, kann ich so sukzessive auch die I.O.-Geräte wieder abschalten. Und auch dann, wenn ein I/O-Gerät sich selber sozusagen abschaltet, dann muss es irgendwie der CPU beipoolen können. Naja, mich gibt es nicht mehr. Also alles, was du dir mal gecached hast für meinen I/O-Bereich, das schmeißt mal wieder weg.
Standby-Modus und man legt sich einfach nochmal einen Zwischenspeicher an, von dem man dann wieder starten gleich lädt und dann ist danach wieder genauso wie vorher, also dass man den eigenen Zustand unverändert macht, lässt.
Das kannst du natürlich machen. Also ein Suspend von der virtuellen Maschine ist einfacher als ein Suspend von der echten Maschine.
Und dass man eben sagt, okay, ich lasse dieses ganze Mapping weg, weil davon kriegt eh mein Betriebssystem nichts mit und also ich weiß nicht, ob es so ist.
Betriebssystem kriegt da schon auch was mit von. Okay, also gerade die neueren, gerade zum Beispiel die virtuellen Maschinen machen es heutzutage so, wenn die Maschine, also Xen zum Beispiel, unter Xen kann ich mehrere virtuelle Maschinen laufen lassen und ich kann die physikalischen I/O-Geräte virtuellen Maschinen zuweisen. Und damit jetzt unter Umständen die virtuelle Maschine X, wenn sie läuft, nicht aus Versehen auf der Grafikkarte rumfummelt, kann ich in dem Moment, wo ich die Maschine schedule, kann ich die Grafikkarte ausschalten. Und wenn ich dann zurückschedule auf die Domain 0 oder so, dann schalte ich die Grafikkarte wieder an. Also ausgeben tut sie dann schon was, so reagiert bloß auf In-B, Out-B halt nicht mehr. Also da kann man dann so Tricks machen und wenn ich jetzt sowas sozusagen mit meiner virtuellen Maschine nachmachen wollte, dann muss das Ein- und Ausschalten schon gehen. Und da gibt es noch, gibt ja Software, die alles kraus macht. Irgend so PCI-Sniffer oder solche Geschichten, die machen genau sowas, die wühlen den Config-Space durch, schalten Geräte ein und aus und gucken, was denn da dran hängt zum Beispiel. Also das Ein- und Ausschalten sollte schon gehen. Gut, in diesem Fall ist es auch nicht schwierig, ich muss halt der CPU sagen, schmeißt mal deine gecachte Info weg. Nichts einfacher als wegschmeißen. Performance-mäßig ist das auch kein Thema. Ist klar. Da braucht man sich jetzt auch keine großen Gedanken zu machen, ob man jetzt diese eine oder vielleicht zwei Adressen wegschmeißt. Ich schmeiß halt alles weg, notfalls holst du dich hinterher neu. Jo. Habt ihr noch Fragen? Ansonsten habt ihr jetzt viel gelernt über krause PC-Technik. Da könnte man ganze Vorlesungen drauf machen. Die Frage ist, wer das wissen will. Jo, habt ihr noch Fragen? Okay, dann sage ich Dankeschön, dann sehen wir uns einfach morgen früh, 10 Uhr, altbekannte Zeit. Dankeschön.